Hinter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Vielen Dank auch an Bayer an der Stelle fürs Unterstützen in diesem Themenmonat und möglich machen. Unser Referent in diesem Themenmonat ist Herr Professor Mirschai, der sonstige wissenschaftliche Leiter, der quasi heute auch mal vors Mikrofon gesprungen ist und mit uns jetzt schon seit 3 Folgen den Themenmonat Netzhaut bestreitet. In dieser Folge springen wir in etwas Chirurgisches hinein, und zwar das Doppelpeeling bei der Chirurgie der epiretinalen Gliose. Jetzt ist es so, ich operiere sehr wenige Netzhäute, und zwar exakt keine. Und ein Peeling habe ich noch nie gemacht. Deswegen wäre es total super, Herr Professor Mirschai, wenn Sie am Anfang einmal erklären würden, was das Doppelpeeling überhaupt meint.
Ja, das mache ich gerne. Und freilich, Sie operieren noch nicht an der Netzhaut. Das muss man noch vielleicht hinzufügen.
Genau,
insofern ist es ganz gut, wenn Sie sich schon mal theoretisch damit auseinandergesetzt haben. Zu der Studie, das ist die sogenannte Peeling-Studie, die wir heute besprechen, und da geht es um Doppelpeeling. Jetzt fragen Sie sich, was ist Doppelpeeling? Im Prinzip geht es um die chirurgische Behandlung der epiretinalen Gliose. Ja. Wir wissen, eine epiretinale Gliose ist eine epiretinale Membran, die aus Gliazellen besteht und letztendlich proliferiert und dann zu einer Verdickung der Netzhaut, aber auch zu einer Feldhellung der Netzhaut führt und dann in der Folge zu Visusverschlechterung, Metamorphopsien etc. Die Therapie besteht immer wie bei einer, wie es eben in der Chirurgie ist, alles, was nicht gut ist, einfach wegschneiden und wegwerfen. Und das ist ein Grundsatz in der Chirurgie und dieser Grundsatz gilt auch für die Pars-Planar-Vitrektomie und Membranpeeling bei der epiretinalen Gliose. Bis dahin sind wir uns absolut einig, okay, wenn die Indikation da ist, also wenn der Patient Metamorphopsien hat, Visusminderungen hat und der morphologische Befund, sprich in OCT, eine epiretinale Membran zeigt, dann ist die Indikation gegeben, ja. Man führt die Pars-Planar-Vitrektomie durch. Und jetzt kommen wir zu einem Thema. Entfernt man nur diese epiretinale Membran, das ist das Peeling Nummer 1, oder entfernt man zusätzlich noch die Membrana limitans interna als ein zweites Peeling? Und das ist genau die Frage, die eben diese Autoren, das ist eine französische Studie, zu beantworten versucht haben. Also sollte man nur die Gliose, die epiretinale Membran, entfernen, oder sollte man noch die Membrana limitans interna, die die innerste Schicht der Netzhaut ist, zusätzlich wegnehmen.
Was spricht denn dafür, die mit wegzunehmen? Weil es erhöht ja das Risiko vielleicht auch. Oder hörst du es gar nicht?
Das, was Sie sagen, Frau Licht, ist richtig. Ein zusätzliches Peeling ist ein zusätzliches Eingreifen. Der Operateur oder die Operateurin muss die epiretinale Membran anfärben, muss nochmal mit einer speziellen entgreifenden Pinzette nach dieser Membran fassen und die entfernen. Das heißt, letztendlich ist es etwas aufwendiger als Operationsmethode. Und natürlich, wenn man immer in die Nähe der Netzhaut kommt, kann man die Netzhaut verletzen, man kann zu tief greifen, es kann zu kleineren Blutungen kommen. Insofern ist es schon ein kleines zusätzliches Risiko. Und jetzt kommt das Wichtige, man weiß, dass wenn man die epiretinale Membran entfernt, dass es dann kleine parazentrale Gesichtsdefekte geben kann, die nur in einer Mikroperimetrie auch festgestellt werden können. Das heißt, ein zusätzliches Entfernen kann schon ein zusätzliches Risiko bedeuten. Jetzt fragen Sie, naja, dann lassen wir sie einfach da. Das ist aber auch ein zusätzliches Risiko, denn wir wissen, dass die epiretinalen Membranen insbesondere dann als Rezidiv auftreten kann, wenn man die Membrana limitans interna nicht entfernt.
Okay.
Das heißt, ein Entfernen der Membrana limitans interna reduziert das Risiko für eine spätere Rezidiventwicklung. Das heißt, man steht in einem Spannungsfeld.
Ja.
Als Operateur soll ich die ELM zusätzlich färben und im zweiten Schritt entfernen, um sozusagen die Rezidivrate zu reduzieren? Oder soll ich sie da belassen, weil ich die Befürchtung habe, dass ich durch die Entfernung möglicherweise kleine Gesichtsfelddefekte herbeiführe. Und genau diese Frage versucht die Peeling-Studie zu beantworten. Also die Peeling-Studie versucht zu beantworten, ob ein Doppelpeeling notwendig ist.
Guter Name erstmal, kann man ja an der Stelle schon mal sagen. Gut gewählt, kann man sich wahrscheinlich sogar merken. Vielen Dank für die Erläuterung dieses Spannungsfeldes. Das leuchtet mir ein. Und diese Mikroperimetrie, frage ich mich aber, also das ist eher so was Klinisches, so für Studien, oder bemerken die Patienten das auch, wenn ihnen da irgendwie so ein bisschen, wenn das was schlechter ist?
Also ich habe selten erlebt, dass die Patienten bewusst gesagt haben, naja, da ist ein kleiner Gesichtsfelddefekt da. Mhm. Das habe ich selten erlebt. Und Mikroperimetrie ist aus meiner Sicht etwas eher Wissenschaftliches. Okay. Man kann es auch machen und man kann es feststellen. Aber sagen wir mal so, in meinem klinischen Alltag hat die Mikroperimetrie keinen festen Platz. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich altmodisch bin.
Wir könnten an der Stelle mal auf die Studie eingehen. Die hat nämlich ein ganz altmodisches Design. Die haben sich nicht gedacht, die machen jetzt ein Literaturreview. Nein, die haben eine randomisierte klinische Studie durchgeführt. Und wie genau haben Sie das gemacht, Herr Professor Mischai?
Ja, auch das ist spannend. Und man muss Studienautoren wirklich loben. Denn es ist eine Studie aus Frankreich, die 2014 gestartet ist und 2021 abgeschlossen ist. Also wirklich lange.
Lange Atem.
Ganze 7 Jahre hat die Durchführung der Studie gedauert und danach nochmal 4 Jahre die Auswertung und die Publikation. Und jetzt haben wir endlich die Ergebnisse vorliegen. Wie ist das Ganze aufgebaut? Man ist in einer multizentrischen Studie vorgegangen und hat 213 Patienten eingeschlossen, die eine epithelialen Gliose hatten und deswegen vitrektomiert und gepielt werden sollten. Dann hat man die 1:1 randomisiert, entweder nur die Gliose entfernen oder die Gliose und die epithelialen Membran, die Gliose und die Membrana limitans interna zusätzlich. Mhm. Das heißt eine Randomisierung, entweder Peeling einmal oder Peeling zweimal. Und jetzt diejenigen, die das schon mal gesehen haben, werden zu Recht sagen, manchmal ist es so, dass wenn man die epithelialen Gliose entfernt, dass die Membrana limitans interna der Gliose anheftet und sowieso mit entfernt wird.
Okay.
Das heißt, manchmal kann man es gar nicht verhindern. Und dieser Tatsache hat man auch Rechnung getragen. Man hat auch gesagt, okay, man hat nur die Patienten eingeschlossen, bei denen nach der Entfernung der epithelialen Gliose und nach einer erneuten Anfärbung man gesehen hat, dass die Membrana limitans interna noch intakt ist. Und dann hat man im Prinzip im OP randomisiert, kriegt er das jetzt noch entfernt, ja oder nein. Also ich finde es methodisch wirklich gut gemacht.
Ja, okay. Und das heißt, die Strukturen sind wirklich so fein, dass man das auch nicht unbedingt als Operateur ausmachen kann, ist es jetzt schon mitgekommen oder nicht?
Nein, ohne eine zweite Anfärbung sieht man das nicht. Also man muss es wirklich ein zweites Mal anfärben, um dann sicher zu sein, ob man Teile der Membrana limitans interna mit entfernt hat, ja oder nein. Und das Ganze ist auch aus histologischen Studien bewiesen, dass da immer oder sehr häufig ein Teil der Membrana limitans interna mit entfernt wird.
Mhm. Und wie sind die da jetzt verblieben? Und was haben die rausgefunden? Was kam da bezüglich der Mikroperimetrie zum Beispiel raus?
Ja, also erstens vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, bevor ich Ihre Frage beantworte, ist, dass etwa bei der Hälfte der Patienten die ILM sowieso mitkam.
Okay.
Also man hat als Operateur nicht wirklich eine Wahl. Ja. Ne? Bei der Hälfte peelt man und dann kommt die ILM mit. Also da hat man überhaupt keine Wahl und der Patient auch keine Wahl. Mhm. Dann ist die ILM mit entfernt. Was man aber rausgefunden hat, dass in der Gruppe, die ein Doppelpeeling bekommen haben, die Mikrogesichtsfelddefekte häufiger waren, und zwar nach einem Monat. Das heißt, es ist die Gruppe, die etwa vierfach so häufig Mikroskotomata hatte nach einem Monat. Aber diese Mikroskotome verschwinden im Laufe der Zeit. Also nach einem halben Jahr nach der Operation oder nach einem Jahr war der Unterschied nicht mehr zwischen den beiden Gruppen nachweisbar.
Okay.
Und der Anteil der Gesichtsfelddefekte hat über die Zeit auch abgenommen.
Wie erklären Sie sich das?
Das ist ja im Prinzip eine Regeneration. Mhm. So kann man sich das erklären. Und die haben auch nochmal, also die Autoren haben sich wirklich die Mühe gemacht und haben geschaut, liegen diese Mikrogesichtsfelddefekte daran, dass man, dass der Operateur vielleicht mit der Pinzette zu tief in die Netzhaut gegriffen hat.
Ja.
Also man hat jedes Video noch einmal sich angeschaut, hat genau geguckt, okay, wo hat der Operateur oder die Operateurin die Netzhaut oder die ILM angefasst.
Ja.
Und man hat geschaut, ob diese Mikro-Gesichtsfelddefekte im Prinzip mit der Position der Stelle, wo man das Peeling beginnt und möglicherweise ein Mikrodefekt produziert, übereinstimmt. Und diese Frage ist auch eindeutig ausgegangen. Es gab keinen Zusammenhang. Das heißt, egal wo man das Peeling startet, gibt es diese Gesichtsfelddefekte in einem Anteil der Patienten. Und es macht gar keinen Unterschied.
Also nette Theorie, so ist, keine Praxis.
Ja, und so spannend ist die Medizin. So spannend ist auch die Chirurgie. Man hat ganz spannende Theorien und Hypothesen und man macht eine Studie und es kommt nochmal was ganz anderes raus, als was man vorher gedacht hat. Manchmal auch schönere Als man dachte.
Manchmal dann auch neue Fragen, weil woher kommen dann die Mikroskotome und warum sind die dann in der einen Gruppe häufiger? Also auch irgendwie komisch. Wäre ja spannend, was da sonst noch nachgeschoben wird. Oder haben Sie dazu Ideen?
Eine richtige Idee nicht. Die ILM oder die Membranlimitans interna ist ja im Prinzip die Basalmembran der Müllerschen Zellen. Und die Müllerschen Zellen sind im Prinzip die Gliazellen der Netzhaut und haben eine große, wichtige Funktion. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man eben die Basalmembran der Müllerschen Zellen entfernt, dass diese Müllerschen Zellen sich nicht gerade darüber freuen. Ich bin der Operateur und ich neige zu Simplifizierung und dadurch diese Gesichtsfelddefekte zustande kommen. Aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht, und deswegen plädiere ich persönlich schon für ein Doppelpeeling, ist, dass die Rate der Rezidive in der doppelt gepeelten Gruppe null war.
Oh.
Und in der, man kann wirklich mit dem Doppelpeeling Rezidive verhindern. Und die Rate der Rezidive in der einfach gepeelten Gruppe war immerhin 19,6%. Das heißt, dass man, wenn man das doppelte Peeling durchführt, kann man auf jeden Fall halbwegs sicher sein oder man kann auf jeden Fall sicher sein, dass eine Rezidivierung innerhalb des eines Jahres schon mal nicht stattfindet. Und das ist für mich auch ein Grund, wo ich sage, das Doppelpeeling sollte man durchführen. Erstens, weil man sich sowieso nicht sicher verhindern kann, dass die ILM mitkommt. Ich hatte ja gesagt, man fasst die epididymale Gliose und da kommt die ILM mit. Also man kann sich sowieso nicht verhindern.
Ja.
Und das doppelte Peeling reduziert die Rate an Rezidiven. Und der Preis, den man dafür zahlt, sind eben diese Mikroskotome, die an einem Teil der Patienten auftreten können, aber auch in Intensität im Verlauf der Zeit nachlassen. Aber ich muss auch zugeben, es gibt Autoren oder es gibt Operateure, die das anders sehen und die sagen, naja, ich möchte auf keinen Fall das Risiko eines Mikroskotoms eingehen. Ich mache nur das einfache Peeling und hoffe, dass die ILM nicht mitkommt.
Ja, spannend. Also ganz interessanter, wahrscheinlich sogar wichtigster Punkt dieser Studie und für Sie ja auch der Punkt, warum Sie es dann halt doppelt machen, wenn ich da richtig informiert bin. Und das ist ja auch für die Patienten, würde ich jetzt mal behaupten, das Wichtigste. Denn die Visus-Regeneration ist ja sowieso recht langatmig. Darüber klärt man die Patienten ja auch immer auf. Und dahingehend, wenn die dann noch ein paar mikroperimetrische Defekte haben, Mikroskotome, im Rahmen der Heilung, die dann auch wieder verschwinden oder größtenteils wieder verschwinden, ist es ja was anderes, als wenn man denen sagt, okay, sie müssen vielleicht in 3 Jahren nochmal operiert werden, weil es kann wiederkommen. Und 19% ist schon echt viel. Also das ist ja 1/5 der Patienten. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel ist. Wobei es ja dann auch fraglich bleibt, ob die irgendwann wieder Probleme bekommen damit, ne?
Genau, also Rezidiv heißt nicht, dass das auch wieder operationsbedürftig ist. Wir haben ja fantastische OCT-Technologie und je besser unsere OCT-Technologien, je höher deren Auflösung wird, desto eher entdeckt man auch Sachen, die man gerne nicht entdecken möchte. Aber so ist im Prinzip Medizin, also eine perfekte Bildgebung, hat eben gezeigt, dass eben bei knapp 20%, wenn man nur einfach peelt, die Erkrankung rezidiviert. Heißt aber nicht, dass eben 19,6% auch wirklich operiert werden müssen, weil wenn die Rezidivierung sehr leicht ist und eben keine Symptome macht, kann man das ja auch tolerieren. Man muss es nicht nochmal peelen. Aber das ist eben nicht sicher und es gibt noch einen Teil, was wirklich Visusverlust erleidet durch die Rezidivierung und dann erneut operiert werden muss. Mhm. Und sagen wir mal so, darüber freut sich ja niemand wirklich.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also habe ich auch noch nicht erlebt, dass sich jemand auf eine PPV freut. Operation am Auge.
Oder auf eine Re-PPV noch viel weniger.
Der Operateur wahrscheinlich auch nicht.
Der auch nicht. Der, also je häufiger man die PPV in einem Auge macht, desto weniger macht Spaß.
Oh, okay, gut. Dann weiß ich das schon mal für die Gliosen, die ich dann eines Tages vielleicht operiere. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns durch dieses Thema durchgeführt haben und durch diese Studie. Und ich bin mal gespannt, was da vielleicht auch noch so langfristig kommt, weil wer weiß, also es ist ja jetzt ein Jahr, in dem man das nachbeobachtet hat und so Rezidive könnten ja auch noch später auftreten oder also vielleicht unterscheiden die sich dann halt im Nachhinein noch stärker.
Ja, man kann nur hoffen, dass man, wenn man wirklich so eine schöne Studie durchgeführt hat, dass man diese Kohorte länger als ein Jahr nachbeobachtet hat oder nachbeobachten tut. Das wäre natürlich super spannend.
Ja, also auch dahingehend, die eine Studie müssen wir in 14 Jahren dann nochmal besprechen, die Ergebnisse. Und auch hier vielleicht nochmal, müssen wir uns nochmal unterhalten. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie vors Mikrofon gesprungen sind und mit uns durch diese vier interessanten Studien gegangen sind. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Meschai.
Sehr gern geschehen.
Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren und immer noch dabei sind. Und danke auch an Bayer, dass Sie diesen Podcast-Monat ermöglicht haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns so lange schon treu sind. Wir nähern uns nämlich der 200. Das hier ist die 199. Folge gewesen. Und die 200. Folge wird ein bisschen besonders. Danach starten wir die Sommerpause. Das heißt, das wird auch noch mal etwas hörenswert. Also, wenn Sie neugierig bleiben, dann bekommen Sie wahrscheinlich noch mal etwas auf die Ohren. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.